Es scheinen die Wochen der starken Männer zu sein. Flavio Briatore ist zurück als Teamchef, zumindest provisorisch bei Alpine. Oliver Oakes hat hingeschmissen, völlig überraschend, da müssen wir drüber reden. Und Mattia Binotto, der wird immer stärker bei Audi, der hat jetzt nämlich mehr Macht bekommen. Und Adam Baker, der in Neuburg bisher der CEO war, wo die Motoren hergestellt werden, die Hybridmotoren für nächstes Jahr für den Audi. Der ist gegangen und der wird auch nicht ersetzt und da reden wir auch gleich drüber. Und dann gibt es noch ein bisschen was zu Mick Schumacher, der könnte nämlich zu Cadillac stoßen, Dave.
So ist es. Ich bin ganz gespannt. Das wird ein kleiner, aber feiner Newsflash. Auf geht's.
Ja, und ja, weil der Newsflash gerade reingeschoben wird, werden die Fahrernoten, die ihr an der Stelle wahrscheinlich erwartet habt, erst einen Tag später rauskommen. Aber da müssen wir jetzt drüber reden. Es tut uns leid, aber die haben wir nicht vergessen. Die nehmen wir auch auf und die werden so wie immer werden, ob sie euch gefallen oder nicht. Die kommen. Ja, aber so ist es. Jetzt widmen wir uns mal, würde ich sagen, Dave, den aktuellen Geschehnissen und da hat es uns jetzt gerade wirklich fast vom Stuhl gehauen. Oliver Oakes, der hat ja erst diese Saison angefangen bei Alpine als Teamchef. Ja,
letzte Saison ein bisschen schon, aber
ja, so richtig. Genau. Und der ist ja eigentlich mit viel Vorschusslorbeeren auch gekommen, ist ein fähiger Mann, war da eigentlich auch mit dem Gedanken eingestellt, dass es jetzt Aufbauarbeit zu leisten gibt. Briatore, so der große Zampano im Hintergrund, der die ganzen Connections hat. Oliver Oakes, der moderne, frische Denker, Stratege, so wie es jetzt auch in vielen anderen Teams eingeführt wird. So relativ junge Teamchefs. Ich denke zum Beispiel an James Vowles, der ist jetzt auch kein Briatore-Urgestein zum Beispiel oder so eine Marke Horner, würde ich schon fast sagen. Der ist ja auch noch gar nicht so alt, aber ich wollte jetzt Helmut Markus sagen, der ist zwar kein Teamchef, aber so diese neue Generation, sage ich mal. Und das war jetzt irgendwie, also das ist erstmal kein so gutes Zeichen, würde ich sagen, oder?
Das ist kein gutes Zeichen, das ist aber typisch für Alpine, muss man sagen, ja, also in meinem französischen Team geht es traditionell hoch her, das ist, ja, Briatore wird er übernehmen, ne? Und Briatore ist dann der fünfte Teamchef in 4 Jahren mittlerweile, es geht da wirklich turbulent zur Sache, der Verschleiß ist groß. Der Sitz ist heiß, ähnlich wie beim ein oder anderen Bundesliga-Verein, wo die Trainer dann auch wirklich auf dem heißen Stuhl sitzen und rauskatapultiert
werden. Keine gute Entwicklung, wenn du mich fragst.
Es ist keine gute Entwicklung und es zerschießt zweierlei Dinge. Zum einen, nämlich unsere erneut lang angekündigte und noch nicht dagewesene Alpine-Folge, aber es passieren halt ständig solche Dinge, die unseren Fokus dann irgendwie anderweitig verschieben, ja, wie wir die Alpine-Mannschaft so betrachten und das zerschießt uns immer ein bisschen das Konzept, das wir da eigentlich ursprünglich mal hatten, aber sie wird kommen. Irgendwann wird sie kommen und sie wird sicher großartig. Zum anderen zerschießt es aber noch etwas anderes. Wir waren uns ja einigermaßen sicher, dass mit Oliver Oakes jetzt ein Mann am Ruder ist, der die Mannschaft auch mit transformieren soll. Ja? Briatore hat ja dann direkt den Stecker gezogen, was die eigenen Motoren angeht. Man wird ab 2026 bekanntermaßen zu Mercedes wechseln und ein Alpine mit einem Mercedes-Motor im Heck, das ist irgendwie merkwürdig. Ja. Und wir haben ja spekuliert darüber, ob für Oliver Oakes diese ganze Geschichte nicht dahingehend sich bewegt, dass er sein ehemaliges Hightech-Team quasi durch die Hintertür doch in die Formel 1 bringt. Oliver Oakes war ja Teamchef von Hightech in der Formel 2 und Hightech war auch eine der Mannschaften, die sich um einen 11. Startplatz beworben haben in der Formel 1. Sie haben ihn dann nicht bekommen, aber Oliver Oakes ist dann eben aufgestiegen zu Alpine und wir waren uns sicher, dass hinter diesen ganzen Ereignissen der letzten Wochen und Monate eben diese Transformation steckt, dass aus Alpine eben dann doch Hightech wird zur Saison 2026 vielleicht. Jetzt sieht das Ganze aber doch etwas anders aus. Also Oliver Oakes raus, Flavio Briatore rein. Was, Sebastian, können wir da jetzt erwarten?
Ja, also
Schmerz.
es ist völlig überraschend. Also man hat ja jetzt gedacht, so derjenige, der dessen Stuhl wackelt, ist jetzt Jack Doohan. ob der beim nächsten Rennen noch dabei sein wird. Jetzt ist Jack Doohan irgendwie noch da und der Teamchef ist einfach weg.
Die Betonung liegt auch noch. Denn mit, ganz kurz, wenn ich da einhaken darf, mit Ollie Oaks hat Jack Doohan ja seinen prominenten Fürsprecher verloren.
Ich wollte auch
eigentlich können wir uns sicher sein, ne? Jack Doohan wird der Nächste sein.
Kann auch sein, dass sich da extrem viel Streit hinter den Kulissen abgespielt hat zwischen Briatore und Oaks. Denn Oaks hat sich eigentlich seit diesem Fehler von Jack Doohan in Suzuka wirklich sehr, sehr stark vorhin gestellt. In den TV-Interviews, der hat gesagt, also da mit dem Plan, wie er da macht jetzt weiter und so, da hat er überhaupt keinen Zweifel aufkommen lassen wollen. Und diese Gerüchte über Colapinto, und Colapinto ist ja schon eher so der Protégé von Briatore, der hat den ja eingekauft für recht teuer Geld und will den dann auch fahren sehen. Und wir wissen ja, Briatore, der hat eine Vergangenheit, dem ist alles zuzutrauen, sagen wir es mal so.
Diplomatisch umschrieben.
Ja, also wir erinnern uns ja, also ich will jetzt keine Verschwörungstheorien aufmachen, aber schaut mal, was Briatore gemacht hat damals und warum der seine Sperre bekommen hat. Das haben wir an anderer Stelle auch schon mal etwas ausführlicher, das würde jetzt komplett ausufern. Aber Jack Doohan ist ja abgeflogen in Suzuka, weil er vergessen hat, das DRS zuzumachen, was er im Simulator machen konnte und auf der Strecke nicht. Jetzt haben wir viele gesagt, naja, warum hat ihm denn da keiner von den Ingenieuren mal irgendwie einen Ratschlag gegeben, dass das auf der Strecke wahrscheinlich nicht hinhauen wird, weil die wissen das ja dann im Prinzip. Mehr sage ich nicht. Also kann theoretisch auch Systeme. Nein, also kann natürlich sein, kann nicht sein, ist jetzt wilde Spekulation. Alles, was ich sagen will, ist, Briatore ist mit allen Wassern oder was ich letztens auch gelesen habe, in anderen Zusammenhängen Abwassern gewaschen. Also
nice.
Und es wird auf jeden Fall Konfliktpotenzial Minimum da. Also egal, ob da jetzt schiefe Dinge passiert sind mit Jack Doohan oder nicht, da will ich jetzt auch gar nicht so weit irgendwie das weiterspinnen. Aber Briatore, der ist einer von der ganz alten Schule, der hat seinen Willen, der will ihn dann auch durchsetzen, wenn er es kann. Der hat auch die Macht jetzt konsolidiert, immer stärker und jetzt sowieso, wo er der provisorische Teamchef ist. Mal schauen, ob er es dann auch bleibt oder ob er dann sagt, okay, jetzt regiere ich einfach durch, wenn ich wieder im Sattel sitze. Weil seitdem er da war, hat er ja schon vom Fleck weg, Dave, überraschend viel Macht gehabt. Also das war ja im Prinzip alles, was jetzt bei Alpine strategisch angekündigt wurde. Das konnte man mehr oder weniger so im Subtext oder im Nebensatz hieß es dann ja, okay, Briatore hat das eingefädelt. Also
Ja, also bei all seiner, ich sag mal, dubiosen Vergangenheit und seinen Machenschaften da, muss man natürlich auch objektiv zugeben, er hat schon einen Sinn fürs Geschäft, ja. Er hat Benetton ja sehr erfolgreich geleitet, von 1989 übrigens bis 2009, also auch mehrere Transformationen mitgemacht, dann zum Renault-Werksteam und
mit Michael Schumacher als Fahrer Weltmeister geworden.
Michael Schumacher, zweimal. Alonso und, also er hat da schon auch ein Händchen bewiesen, ja. Er ist ja nach wie vor Manager von Alonso auch, er hat auch, ich meine, Jenson Button auch mal betreut eine Zeit lang, Mark Webber auch und viele andere Piloten. Also er weiß schon, was er macht. Er hat durchaus Ahnung vom Geschäft und seine Wege und Mittel sind halt hier und da natürlich zweifelhaft. Aber am Ende des Tages sind die Ziele natürlich schon immer hoch, aber realistisch. Ja? Also er weiß schon grundsätzlich, was er machen muss. Er weiß, was man schaffen kann. Er hat auch immer, und das darf man nicht unterschätzen, er hat mit Benetton und Renault dann eigentlich immer mit deutlich weniger Budget als die anderen sehr viel rausgeholt. Das könnte natürlich in Zeiten des Cost Cap besonders wertvoll sein, dass er weiß, wie man Dinge bündeln kann, wie man da Strukturen erstellt, die besonders effizient arbeiten und so. Also jetzt wirklich abseits von seinen dunklen Machenschaften, sage ich mal, wenn man das jetzt ganz objektiv betrachtet, ist es natürlich schon wertvoll, einen Briatore da an der Spitze zu haben, für jede Mannschaft wahrscheinlich. Man muss dann halt natürlich gucken, dass der moralische Kompass einem dann nicht ganz abhanden kommt, aber wenn der Mannschaft das gelingt, kann es natürlich durchaus auch ein guter Move sein, ja. Sollte jetzt, und ich lege mich mal fest, das würde jetzt wahrscheinlich so kommen, der Franco Colapinto dann Jack Doohan ersetzen ab Imola, dann hat man natürlich auch noch einen ganz neuen Markt am Start, noch ein bisschen mehr Kohle, mit der Briatore dann operieren kann. Also ich denke schon, dass ich da durchaus was in Bewegung setzen könnte. Und ein Mini-Spoiler auf unsere lang angekündigte Alpine-Episode. Es tut sie ja schon in der technischen Abteilung seit einer ganzen Weile einiges. Es geht in eine sehr gute Richtung. Und ich denke, wenn man das jetzt noch ein bisschen konzentrierter und fokussierter angeht, mit ein bisschen mehr Taschengeld am Start, dann könnte da wirklich Team Enstone sich wieder aufschwingen zu einer, ja, zu einer Größe in der Formel 1. Zumal der Mercedes-Motor ja angeblich der stärkste sein könnte, ab der nächsten Saison dann wieder. Neues Reglement, da ist Mercedes traditionell stark. Und wenn ihnen wieder was Gutes gelingt, könnte vielleicht Alpine wirklich eine Überraschung werden, oder?
Wir sehen ja, dass alle Mercedes-Teams relativ gut dabei sind momentan. Also wir schauen mal McLaren ja sowieso. Das Mercedes-Werksteam, Mercedes-Werksteam findet auch wieder die Spur. Und Williams ist da im Prinzip von den Mercedes-Teams, die ihre Kraft momentan oder stand letztes Rennen sogar stärker als Ferrari. Also das ist schon echt bemerkenswert. Also da macht es für Alpine sicherlich sehr viel Sinn. Zumal man, wie du schon gesagt hast, hört, dass der Mercedes-Motor ab nächstes Jahr vielleicht sogar noch mal eine ganze Ecke stärker im Vergleich zum Rest sein soll. Da darf man gespannt sein. Und wo wir beim Thema Motoren sind, würde ich jetzt mal sagen, springen wir doch gleich mal zu unserem anderen starken Mann.
Das ist ein eleganter Übergang.
Ja, ein eleganter Mann auch, und zwar Mattia Binotto, der frühere Ferrari-Teamchef. Und bevor er Ferrari-Teamchef war, hat er da auch in der Motorenabteilung als einer der Top-Ingenieure oder der Chefingenieur da viel Gutes geleistet bei der Scuderia. Und das schlägt jetzt auch bei Audi durch, denn wie wir wissen, Audi wird nächstes Jahr, also ab 2026 Sauber wird zu Audi. Hülkenberg und Bortoleto werden dann die Werksfahrer sein, Stand jetzt. Davon kann man eigentlich ausgehen. Aber in der Führungsriege, da wurde jetzt in den letzten Monaten immer mal wieder einiges umgebaut. Und jetzt ganz frisch ist Folgendes passiert. Wir haben ja in Neuburg das Audi-Werk stehen, in dem die Formel-1-Motoren gebaut werden oder entwickelt werden. So, da ist es jetzt so, das ist die Audi Formula Racing. So heißt die Firma, die da operiert. Und da gab es bisher eine CEO-Position, also der Chief Executive Officer, so der Hauptmanager sozusagen von dem Standort. Und das war bisher Adam Baker, hieß der gute Mann. Diese Stelle ist jetzt gestrichen worden und wird auch nicht nachbesetzt. Dafür hat man das Ganze jetzt folgendermaßen gelöst. Mattia Binotto ist jetzt sozusagen der starke Mann bei Audi. Der ist jetzt bei der Audi Formula Racing sozusagen derjenige, der sich um die Entwicklung sozusagen federführend kümmert oder dafür sorgt, dass da alles gut läuft. Und ihm unterstellt ist dann auf der einen Seite Stefan Dreyer, der ist bisher CTO gewesen, ist er auch weiterhin. Also der einzige aus der alten Führungsriege, der auch weiterhin noch da operiert. Alle anderen sozusagen von den Top-Managern sind weg und nicht mehr da. Das gibt jetzt natürlich Mattia Binotto noch viel, viel mehr Macht. Vielleicht mehr, vielleicht weniger, als es da bei Alpine mit
Briatore
ausschaut. Danke. aber man merkt schon, also man versucht da alles ein bisschen zu professionalisieren, und Audi hat in der Pressemitteilung geschrieben, man macht es, um da eben sozusagen die Zuständigkeiten und das ganze Management einfach zu verschlanken und einfach die Prozesse ein bisschen effizienter zu machen. Und das ist erstmal eigentlich ein ganz guter Move. Jetzt hat aber der Binotto auch noch jemanden reingeholt, den er schon seit langem kennt. Und der gute Mann heißt Christian Fourier, der ist Diplom-Ingenieur für Verbrennungsmotoren, und der hat ja fast zwei Jahrzehnte wirklich Erfahrung auf absolutem Top-Level. Der wird die neu geschaffene Person des COO, also des Chief Operating Officers, in Angriff nehmen bei der Audi Formula Racing, und reportet dann zusammen eben mit Dreyer direkt an Binotto. Das ist jetzt sozusagen so das Top-Management dort auf der Seite, und der hat einiges sozusagen, wie gesagt, an Erfahrung. Der hat nämlich 15 Jahre als Chef von River Rogue gearbeitet. Das ist ein Ingenieursberatungsunternehmen, das schon diverse Top-Formel-1-Teams, darunter Mercedes, Ferrari und auch Honda, bei der Motorenentwicklung beraten hat. Ferrari, Binotto damals, und Fourier über River Rogue, die hatten da schon zu tun. Binotto hält da sehr, sehr große Stücke auf ihn, hat ihn jetzt eben reingezogen und in diese vertrauenswürdige, vertrauensvolle Position hochgehoben. Also Dave, da ist schon einiges in Bewegung. Und was man jetzt sagen kann, man hat jetzt eben Neuburg an der Donau, wo die Motorenentwicklung stattfindet, und dann eben die Dependance in England in Hinwil an dem anderen Standort. Und alles, was jetzt mit Entwicklung zu tun hat, da ist jetzt Binotto wirklich der große Zampano, der alles in der Hand hat, und dann eben die Top-Manager, die dann sozusagen in diesen CTO und CEO-Positionen in Neuburg jetzt an ihn berichten. So ist es jetzt aufgebaut, und jetzt will ich schon Oliver Oak sagen.
Wart ab, der kommt wahrscheinlich dann wieder rein. Ne?
Nein, jetzt hilf mir mal schnell. Wie heißt denn der Teamchef von
Audit? Jonathan Wheatley.
Jonathan Wheatley natürlich, genau. Ja. Der kümmert sich um alles an der Strecke und was jetzt sozusagen mit dem operativen Geschäft dort zu tun hat. Also das ist jetzt sozusagen diese Doppelspitze, und Binotto hat da jetzt einfach noch mehr Werkzeuge oder einfache, effektivere Werkzeuge an die Hand bekommen, Dave. So, jetzt ist mein Redeschwall vorbei. Ich hoffe, ihr habt das alles nachvollziehen können. Und ich persönlich sage, das ist eigentlich eine gute Nachricht, denn die Struktur muss ja stimmen, damit der ganze Laden einigermaßen läuft. Also, und Audi braucht jetzt langsam mal irgendwie was vorangeht. Schlecht ist es nicht.
Ja, ich kriege immer so ein bisschen Zuckungen, wenn ich da solche Unmengen an so Konzernsprech höre. Ja, so Verschlankung hier und Umstrukturierung da. Und wir alle wissen ja, was das in der Regel bedeutet. Ja, meistens hat das nicht so gute Konsequenzen, sage ich mal, zumindest für Otto Normalarbeiter. Trotzdem, ich denke schon, an der Stelle macht es wirklich Sinn. Es klingt ja wirklich nach einer Konsolidierung der Entscheidungs Freiheit, der Gestaltungsfreiheit dann für Mattia Binotto am Ende des Tages. Und ich denke, er kann sich in dieser Rolle viel besser einbringen als in der Rolle, die er dann bei Ferrari innehatte. Ne? Da war er ja wirklich Teamchef und sollte aber irgendwie alles machen und das Team auch repräsentieren an der Strecke und Strategie erklären und aber sich gleichzeitig um Entwicklung kümmern und
da
so.
Da hat er Probleme dann bekommen, ne? Das ist ihm nicht so gut bekommen.
Ich bin mir gar nicht sicher, ob er das alles schlecht gemacht hat. Ich denke wahrscheinlich gar nicht mal, aber natürlich hat auch sein Tag nur 24 Stunden und auch sein Fokus und seine Energie sind irgendwann zu Ende. Ich glaube, es ist schon besser, wenn er sich jetzt ein bisschen im Hintergrund um die technischen Belange kümmern kann und am Ende des Tages die Verantwortung dafür trägt, meinetwegen im Konzern auch. Das tägliche Business überlässt er dann eben anderen. Jonathan Wheatley hast du gesagt, der wird alles an der Strecke erledigen, was ich auch für eine sehr, sehr gute Idee halte. Ja, der ist ja wirklich auch ein guter. Und jetzt dieser Christian Fourier, der klingt mir jetzt, ist ein unbeschriebenes Blatt für mich, muss ich ehrlich sagen, aber von Profil
ich kann
her,
den auch nicht, also.
Hört sich das jetzt so an, als wäre er so eine Art Mario Illion, ja, der legendäre Motorenpapst aus früheren Zeiten natürlich, der auch maßgeblich für Mercedes dann gearbeitet hat. Aber klingt jetzt vom Profil, wie gesagt, ganz ähnlich. Eine externe, sehr kompetente Beraterfirma, die sich da spezialisiert hat auf bestimmte Dinge im Motorenbereich. Und wenn jetzt so ein Mann da reinkommt und an den Motoren mitarbeitet von Audi, kann das eigentlich nur eine gute Sache sein, wenn er sich dann wirklich so gut auskennt. Aber das wird Mattia Binotto sicher besser einschätzen können als wir. Ich frage mich nur, ob es nicht ein bisschen spät ist, ja. Also die Motoren werden ja großen Teilen schon fertig konstruiert sein, zumindest. Die werden wahrscheinlich schon gebaut, natürlich schon lange getestet und alles. Mag aber auch sein, und das ist ja der Plan von Binotto, der ist ein langfristiger, mag sein, dass Christian Fourier dann jetzt eben maßgeblich dazu beitragen soll, das bestehende Motorenkonzept weiter zu optimieren und zu verbessern. Denn Entwicklung ist ja in einem gewissen Rahmen auch erlaubt im neuen Reglement, zumindest in der Anfangszeit. Also kann schon sein, dass er sich das dann anschaut und sagt, so Freunde, hier und da 3 Stellschrauben noch und dann sind wir top.
Und stellt natürlich, man sich natürlich so einfach vor. Ja, und natürlich ist es für Binotto wichtig, jemanden zu haben, weil er ist ja da auch relativ frisch. Der ist ja dann eigentlich reingekommen, auch selber erst, als bei Audi da alles schon absolut mit Hochdruck mitten in der Entwicklung war. Und dann hat der natürlich gar nicht so viel Bezug rein in die Firma, wie das jetzt andere, die vor ihm da waren, haben. Mhm. Da ist es dann vielleicht auch gar nicht schlecht, wenn da jemand da ist, der dann nochmal viel näher an dieser Motorenentwicklung dran ist, als es Binotto jetzt ist, weil der sich ja dann, der ist ja nochmal eine Ecke höher, also der muss sich ja um noch mehr Dinge kümmern, der kann da jetzt nicht keine Motorenentwicklung betreiben der ihn aber gut kennt und der ihm dann auch dankbar ist, dass er in diese Position reingebracht wurde, weil der wird da bestimmt auch ordentlich Asche verdienen und der wird da auch nicht irgendwie für Luft und Liebe rübergekommen sein, sondern das war wahrscheinlich ein Angebot, das er auch nicht abschlagen konnte und dann hast du halt jemanden, einen alten Weggefährten, mit dem du da einfach mehr Durchschlagskraft hast. Das wird sicherlich auch ein bisschen eine politische Entscheidung von Binotto gewesen sein, um das selber besser propagieren zu können oder ganz einfach auf Deutsch gesagt mehr Macht zu haben, um dann seinen Willen durchsetzen zu können. Das sind auch immer solche Spielchen. Das wird auf jeden Fall spannend. Und wenn wir jetzt schon bei einem Werksteam sind, das wir jetzt eigentlich großartig durchgekaut haben, dann
Achtung, reden wir doch elegante Umleitung incoming.
Reden wir doch über Cadillac. Die sind ja auch, also eigentlich verrückt, ne? Die sind ja auch nächstes Jahr schon dabei. Es ist nicht mehr so lange hin. Also Audi ist in der Formel 1. Das war vor kurzem irgendwie so ein Zukunftsding. Das ist noch ganz weit weg. Schien jetzt ist weniger als ein Jahr. Dann sehen wir die schon auf der Strecke. Und bei Cadillac ist es auch so. Gibt es ja nähere Indizien, wer denn so im Fahrerroulette drinnen ist. Da hat sich der liebe Kollege von Alles Racing, Grüße gehen raus an Markus.
Hi Markus.
Ja, hat ja eine ganze Folge dann sich drum gewidmet. Wir machen jetzt nur einen kleinen Teil. Also schaut euch gerne auch von Markus das ganze Video an. Ist sehr gut geworden. Da ist natürlich der Name, was heißt natürlich, überraschenderweise jetzt muss man sagen, stand vor Miami der Name Mick Schumacher wieder ins Spiel gekommen. Der war nämlich in Miami am Start bei der Cadillac-Präsentation. Und wir wissen ja alle, Mick Schumacher, der ist jetzt nach 2 Jahren Formel 1 dieses Jahr eben nicht mehr dabei und eben jetzt bei der WEC für Alpine unterwegs. Aber Cadillac ist eben auch in der WEC unterwegs, Dave. Und da kann man natürlich Kontakte knüpfen. Und er hat ja schon das ein oder andere Podium in seinem Alpine rausgefahren, was gar nicht mal so eine schlechte Leistung ist. Denn die sind ja auch recht frisch als Team noch drin. Also die sind jetzt nicht so etabliert wie jetzt beispielsweise Ferrari. Ja, also ist schon eine Möglichkeit, also dass der jetzt in der Verlosung ist. Wenn man jetzt mal schaut, wer sonst noch so im Gespräch ist, Bottas, Perez, dann 2, 3 Indycar-Fahrer, von denen man ja eigentlich auch weiß, Indycar in die Formel 1 hat nie so richtig funktioniert oder zumindest mal ganz, ganz selten. Dann wird es schon ziemlich dünn und dann macht es fast schon wieder Sinn, oder?
Also grundsätzlich, wer da alles in der Verlosung ist und wie die Chancen da stehen und ob das Sinn oder Unsinn ist, das würde ich vorschlagen, werden wir mal in einer separaten Folge ein bisschen genauer beleuchten. Ja. Das wollten wir ohnehin mal machen und das macht durchaus Sinn. Dass Mick Schumacher jetzt auftaucht, ist tatsächlich schon ein Stück weit überraschend, aber gar nicht so unlogisch. Ja? Er hat sich die Präsentation von Cadillac in Miami aus nächster Nähe angeschaut. Im Gegensatz zum Beispiel zu einem Bottas, zu einem Perez. Ja. Mick Schumacher war vor Ort, hat Kontakte geknüpft, hat Hände geschüttelt, wie man das so macht und hat mit Sicherheit auch seine Dienste angeboten. Also davon kann man ausgehen. Und es wäre gar nicht dumm für Cadillac Mick Schumacher tatsächlich zu engagieren. Man kann davon ausgehen, dass sie einen Pilot mit sehr viel Erfahrung holen werden. Stichwort Perez, Stichwort Bottas, ja, vielleicht einer von diesen Kollegen da. Das macht natürlich Sinn für eine neue Mannschaft. Ja, man braucht jemanden, der Dinge gut einschätzen kann, der eben viel Erfahrung hat, einen großen Erfahrungsschatz und der da auch mithelfen kann, ein Team aufzubauen. Dann braucht man aber auch eine gute Mischung grundsätzlich. Angedacht war ursprünglich ja ein US-Pilot, damit man eben das eigene Profil da dahingehend ein bisschen stärken kann. Jetzt hat aber der Favorit Colton Herta weder eine super Lizenz noch wohl so richtig Bock auf die Formel 1, wie man hört. Ja. Er schlägt sich ohnehin auch bei den Indycars so durchwachsen. Er ist schon immer vorne dabei, aber ist jetzt kein Hyper-Überflieger irgendwie. Und wie man zuletzt gehört hat, interessiert er sich gar nicht so sehr für die Formel 1 wohl. Damit fällt diese Option wahrscheinlich schon mal flach und eigentlich wäre er schon der aussichtsreichste und heißeste Kandidat gewesen. Danach wird es dann schon relativ dünn, ja, muss man so sehen. Ja. Vielleicht verlagern sich dann jetzt eben auch die Prioritäten oder das Anforderungsprofil und man möchte einen jungen Piloten holen oder einen jüngeren Piloten holen, einen frischeren und warum nicht einen mit einem klangvollen Namen, ne, mit reichlich Tradition. Auch den Namen Schumacher kennt man in den USA sehr, sehr gut. Michael Schumacher war ja früher zumindest zum Urlaub machen sehr oft da, genießt da aber auch eine gewisse Prominenz natürlich. Ja. Ich glaube, die Schumachers haben eine riesige Farm oder eine Pferdefarm, Pferderanch irgendwie in Texas oder so. Geht jetzt alles zu weit, aber grundsätzlich ist der Name Schumacher schon bekannt in den USA. Und was der Markus auch gesagt hat in seinem Video, für Cadillac ist der deutsche Markt auch besonders wichtig. Ja, absolut, da möchte man ja rein, da möchte man irgendwie auch ein Aushängeschild haben. Und was gäbe es für ein größeres Aushängeschild, wenn man den Namen Schumacher und Cadillac dann verknüpft? Auch werbetechnisch könnte man da sicher eine Menge drehen. Ihr merkt schon, es würde durchaus Sinn ergeben, Ob es dann so kommt, ist natürlich maximal ungewiss. Die Liste der möglichen Piloten für die zwei Cadillac-Plätze ist mit Sicherheit sehr, sehr lang. Es werden da sehr viele Piloten auch ihre Dienste angeboten haben, natürlich. Nicht nur Mick Schumacher. Aber er hat es geschickt gemacht. Er war vor Ort. Das ist immer ein gutes Zeichen. Und ja, was dann da wie besprochen wurde und wie die Chancen tatsächlich stehen, können wir nicht beurteilen, Stand jetzt. Aber was wir machen können, ist Daumen drücken. Denn ja, ich denke, das ist nach wie vor so. Ja, wir würden Mick Schumacher natürlich ein Comeback gönnen. Er gehört eigentlich wirklich in die Formel 1. Er ist gut genug. Das hat er leider nicht so ganz beweisen können. Aus diversen Gründen. Wir haben alles schon x-fach durchgekaut. Ja, es wäre cool, wenn er noch eine Chance kriegt. Und dann wäre es besonders cool, wenn er sich an der Seite eines Veteranen auch beweisen kann. Ja, wenn er dann gegen Perez, gegen Bottas ein, zwei Jahre fahren darf und sich da gut schlägt, ja, wäre das natürlich seiner Prominenz, sag ich mal, und der Wahrnehmung auch sehr zuträglich, ja?
Ja.
Mal schauen. Wir drücken die Daumen.
Also ich kann es mir gut vorstellen. Mick ist ja nicht der aller, also er hat ja ganz gute Erfahrung, ist immer noch recht jung und ich glaube, Perez wird, also der hat schon wirklich die besten Chancen. Der bringt alles mit, hat viel Erfahrung, ist ein hochdekorierter Fahrer, hat wahnsinnig viel Sponsorengeld dabei und ist in den USA super einfach zu vermarkten, eben weil
eigentlich deckt der Perez ja schon fast alles, die US-Komponente selber ab, ne?
Und dann kannst du den Hype bei Mick total mitnehmen, wenn der einschlägt. Den gibst du halt vielleicht erstmal einen Jahresvertrag und dann, also wenn er halt einschlägt im Sinne von gut fährt, so habe ich das auch gemeint. Ne?
Oha, ja, wichtige Klarstellung.
Ja, dann hast du alles richtig gemacht und ansonsten ja, geht er halt wieder raus und dann war's das mit der Formel 1, aber ja, kann ich mir gut vorstellen. Schreibt uns doch gerne in die Kommentare, wie ihr das Ganze seht. Könnt ihr den Namen Mick Schumacher jetzt in der Verlosung nicht mehr hören, weil es immer mal wieder auftaucht, wenn es um freie Cockpits geht, oder seid ihr da eher so auf unserer Seite und sagt, hey, das könnte doch gut klappen, wäre vielleicht eine schöne Konstellation, und sagt uns doch auch mal, was ihr zu den anderen zwei Themen meintet, Stichwort Briatore und Binotto, die zwei super starken neuen starken Männer in der Formel 1, genau. Boys hätte ich jetzt gesagt, weil wir so viele Boys. Bs haben, Binottos, Binotto und Briatore, aber ja. Gut, machen wir lieber einen Strich drunter, bevor ich mich hier um Kopf und Kragen rede, und dann sehen wir uns bei den Fahrernoten, die kommen morgen.
So ist es. Machen wir so. Abo dalassen nicht vergessen und bis zur nächsten Episode, Freunde. Ciao.